wenn alles da ist, man hat gute Leute, die haben die Erfahrung, die können, die wollen, ja. Es ist eigentlich immer das Selbstmanagement, das dann hakt. Bei Einzelnen, nicht bei allen, aber bei Einzelnen im Projektteam. Selbstmanagement wird ja nirgendwo gelehrt. Es ist ja quasi, jeder macht das zufällig. Es wird jedem privat überlassen. Wo lernt man denn eigentlich seine Selbststeuerung im Sinne von Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Erinnerung? Ja? Und dann, wie kann ich denn meine Gefühlslage steuern?
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Projekte geraten ins Stocken, Deadlines werden verpasst, Aufgaben stapeln sich und trotz harter Arbeit scheint der Fortschritt minimal. Oft liegt der Grund nicht an fehlendem Wissen, fehlender Motivation oder zu wenig Ressourcen, sondern daran, wie wir uns selbst steuern und führen. Mein heutiger Gast Jürgen Lauber zeigt, wie Sie mit besserem Selbstmanagement Ihre Projekte schneller und sicherer voranbringen, Stress reduzieren und vor allen Dingen auch mehr Peace of Mind in den Projekten haben können. Seine Aussagen basieren auf der Erfahrung von Jahrzehnten Führungs- und Projektverantwortung in internationalen Industrieunternehmen. Diese Erfahrungen hat er in seinem Buch Professionelle persönliche Planung und Selbstmanagement publiziert, dessen Wirkung gerade von gestressten und hochbelasteten Berufstätigen begeistert rezensiert wird. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Tina, freut mich, dass du mich hast heute als Gast.
Ich freue mich auch. Was war denn der Auslöser für dich, dich so intensiv mit dem Thema Selbstmanagement im Projektalltag zu beschäftigen? Das so ein bisschen dein Hintergrund dazu.
Ja, also immer Not macht erfinderisch, okay? Und ich war 2005, 2006, ich war 5 Jahre lang Geschäftsführer schon von einem Industrieunternehmen in der Automatisierungstechnik hier in der Schweiz. Und plötzlich hatte ich einen Projekt-Tsunami. Also es kam plötzlich viel, 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 viel mehr Projekte zusammen, wie ich üblicherweise hatte. Und die waren alle zeitkritisch. Es ging damals um die Umstellung auf bleifrei in der Produktion und alle Bauteile wurden bleifrei. Plötzlich mussten wir so viele alte Produkte anfassen und gleichzeitig musste ich eine Fusion machen mit einer anderen Firma. Das bedeutet, ich hatte plötzlich einen Wahnsinnsbedarf an Projektleitern. Mhm. Aber meine Projektleiterkapazität war eben so, wie sie halt eben ist. Und da mussten wir einen Weg suchen, wie kriege ich schnell mehr Projektleiterkapazität hin. Und das bedeutet, das haben wir hingekriegt, indem wir die Menschen dazu gebracht haben, dass sie mehr Bälle gleichzeitig in der Luft halten können. Okay? Und wir haben das nicht nur den bestehenden Projektleitern beigebracht, dass sie einfach ein Projekt mehr machen können, ohne sich zu verschleißen, sondern wir haben festgestellt, dass wir auch Leute, die bisher keine Projekte gemacht haben, die einfach operativ in der Produktion, im Engineering drin waren, die haben wir dazu gebracht, befähigt, indem sie sich selbst besser führen können, dass sie auch noch ein Projekt, ein oder zwei Sachen nebenbei machen können. Das heißt also operativ und projektgleich. Und ich hatte plötzlich genug Kapazität, um diesen Tsunami gut zu überstehen. Es kleppert immer, es ist nicht einfach, aber es ging. Also nachdem wir den Projekt-Tsunami bewältigt hatten, gab es einen zweiten Schub in puncto Förderung von Selbstmanagement bei Projektleuten. Und zwar, wir haben plötzlich 4, 5 Jahre später eine gewaltige Kostenexplosion gehabt bei Projekten. Projekte liefen immer länger, viel länger wie früher. Und sie wurden natürlich immer teurer. Und wir sind dann mit den R&D-Team in die Berge, wir sind in die Klausur gegangen und haben wirklich analysiert offen, warum brauchen wir für einfachere Sachen immer länger? Und der Punkt war, wir hatten uns in der Zwischenzeit für mehr Innovation, für schnellere Produktentwicklung, hatten wir uns neue Leute eingestellt, unsere Projektteams wurden größer und die größeren Projektteams zeigen plötzlich so einen Chain-Gang-Effekt. Mhm. Also diese Strafgefangenen, die zusammenhängen. Das Projekt bringt alle zusammen. Wie Strafgefangene hängen die alle am selben Kette. Und der Langsamste bestimmt leider Gottes das Tempo. Und es gibt immer einen, der überfordert ist, der zusammenbricht, der ist zu Hause noch ein Problem hat mit der Familie, der also irgendwo operativ einen Fehler macht und dann muss er aufholen. Und plötzlich leitet die Projektarbeit und alle müssen warten außenrum und je mehr Leute warten müssen, desto teurer wird das Projekt.
Na klar.
Und dann haben wir einfach gesagt, nee, es reicht nicht mehr, nur die Projektleiter zu fördern. Wir müssen das Selbstmanagement von jedem fördern, um systematisch zu vermeiden, dass einer irgendeine Ausrede erfinden muss, die er immer findet, warum es nicht geklappt hat. Das war sowas. Und dann haben wir es eben durchgezogen, eben bis auch auf Anführungszeichen normale Sachbearbeiter und nicht nur auf der Leitungsebene. Mhm.
Hat sich dann offensichtlich rentiert, ja? Also
ja, hat sich sehr rentiert. Wir hatten wirklich dann anschließend gewaltige Fortschritte und vor allen Dingen die Leute im Projekt haben viel mehr Freude gehabt, wenn sie eben nicht rumsitzen müssen, weil immer wer will schon, also man kann heute, also so ein Entwickler kann vielleicht in 2-3 Großprojekte parallel arbeiten. Aber wenn er dann irgendwo warten muss, dann muss er den Tag auch rumkriegen. Also die wollen ja entwickeln, die wollen ja nicht warten. Und dieses Warten und Rumeiern, das war plötzlich viel, viel weniger.
Ja, zumal dann meistens sich die Arbeit ja für sie dann aufstaut und sie dann, wenn dann endlich das Bauteil oder was auch immer Teil von dem anderen rüberkommt, dann müssten sie ja dann das aufholen sozusagen, die Zeit im Idealfall.
Aufholen bei Projekten,
der Druck wächst, deswegen
Der Frust ist weg und ich als Geschäftsführer, ich habe meine Projekte schneller durchgekriegt. Mhm. Das war wirklich gut. Diese mehr an Personal hat sich endlich ausgezahlt, dass wir auch schneller ans Ziel kamen. Mhm. Ja. Mhm. Geht nicht immer, aber einfach in der Menge der Projekte, sie sind einfach schneller gelaufen und sicherer. Ich muss mich weniger meinem Eigentümer gegenüber verantworten, warum das wieder ein Vierteljahr verspätet kommt, noch ein halbes Jahr.
Aber würdest du dann sagen, das ist auch der Grund, warum Projektmanager dann oft trotz harter Arbeit irgendwie das Gefühl haben, dass sie nicht wirklich richtig, dass nichts richtig fertig wird. Das liegt dann eben an diesem Phänomen, das du gerade beschrieben hast.
Ah, das trägt dazu bei. Okay. Das trägt dazu bei. Aber grundsätzlich, also wenn ich jetzt Projektmitarbeiter sehe, die an x Projekten gleichzeitig arbeiten und wenn die das Gefühl haben, es ist eher dann etwas, was man als Negativdominanz bezeichnen kann in unserem Gehirn. Mhm. Dass sie einfach immer nur das erinnern, das ist ein belegtes Phänomen, dass wir Menschen einfach alles, was gut war, vergessen und das Schlechte bleibt extrem lang, also als Defizite. Mhm. Und das war mal überlebenswichtig, aber es ist heute, behindert es uns, weil wir einfach immer so viel, viel mehr machen müssten, könnten. Und wenn uns das einfach immer im Kopf bleibt, aber ich sehe nirgendwo, was ich eigentlich alles voranbewegt habe, dann habe ich das Gefühl, dass ich eben nicht gut genug bin, da habe ich das Hamsterrad. Aber das ist alles nur eine Wahrnehmungsverzerrung.
Ja. Und da setzt ja genau deine Methode an. Ja, dass man rauskommt aus dieser Negativspirale, weil man sich die...
Aus dem Gefühlten.
Ja, aus dem Gefühlten, manchmal, genau. Ja.
Es ist manchmal nur Gefühl, nicht immer, aber manchmal ist es wirklich nur Gefühl.
Ja. Jetzt ganz kurz nur, du hast ja im Vorbereitungsgespräch gesagt, oft sei eigentlich alles da, also Motivation, Wissen, Tools und trotzdem läuft es nicht rund. Was fehlt in solchen Erfahrungen deiner Meinung nach am meisten?
Also es fehlt effektiv, wenn alles da ist, man hat gute Leute, die haben die Erfahrung, die können, die wollen, es ist eigentlich immer das Selbstmanagement, das dann hakt. Bei Einzelnen, nicht bei allen, aber bei Einzelnen im Projektteam. Mhm. Okay? Und zwar Selbstmanagement wird ja nirgendwo gelehrt, trainiert. Es ist ja quasi, jeder macht das zufällig. Es wird jedem privat überlassen. Mhm. Reicht das jetzt aus? Reicht es nicht aus? Die digitalen Kanäle lenken immer mehr ab. Aber wo lernt man denn eigentlich seine Selbststeuerung im Sinne von Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Erinnerung? An was erinnere ich mich denn? Ja. An das Gemachte oder das Nicht-Gemachte? Mhm. Ja? Und dann, wie kann ich denn meine Gefühlslage steuern? Mhm. Also es fehlt effektiv, wenn alles da ist, man hat gute Leute, die haben die Erfahrung, die können, die wollen. Ja, es ist eigentlich immer das Selbstmanagement, das dann hakt. Bei Einzelnen, nicht bei allen, aber bei Einzelnen im Projektteam. Okay? Und zwar Selbstmanagement wird ja nirgendwo
und
gelehrt,
ja, wie schon in der Einleitung
trainiert.
Ja auch gesagt, es die ist Anforderungen an einen selbst
macht das
steigen
zufällig.
Ja immer mehr, weil
es wird
immer
jedem privat überlassen.
Ja, auch mit der agilen,
reicht das jetzt
mit
aus,
agilen
reicht nicht
Umstellungen
aus.
Dann plötzlich
die digitalen Kanäle lenken immer mehr ab.
Oder die,
aber was,
die Eigenverantwortung
wo lernt man denn eigentlich
ist, ja?
Seine Selbststeuerung im Sinne von Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Erinnerung? An was erinnere ich mich denn? An das Gemachte oder das Nicht-Gemachte? Ja? Und dann, wie kann ich denn meine Gefühlslage steuern? Ja, wer soll dich denn führen? Mhm. Also die Fähigkeit, sich selbst durch einen Sturm zu führen, durch schwieriges Wasser, Das ist also dieses Navigationshandbuch, mein Buch eigentlich heißt Navigationshandbuch, das bei Sturm funktioniert. Das muss entwickelt werden. Mhm. Das fehlt oftmals. Und da kann da nichts dazu. Ja. Mhm. Von selbst kann man sich da nicht rausziehen. Das ist wie wenn man sich aus dem Sumpf ziehen wollte. Selbst, da brauchst du ein bisschen Anleitung. Aber es ist kein Wunder. Das ist da, es ist nicht schwierig.
Also im Grunde müsste das mit jedem Studiengang oder jeder Ausbildung ja, müsste es mitvermittelt werden. Da bist du auch dran, oder?
Hochschule, ja? Ich habe die erste Hochschule jetzt, die wird es dann quasi als Wahlfach einführen und dann auch Noten geben. Mhm. Über 5 Wochen intensiv. Mhm. Nach 5 Wochen hat man es drauf.
Okay.
Es geht nicht.
Das ist auch eine gute Nachricht, ne? Es dauert nicht ewig. Also.
Nee, es geht schnell. Es geht nicht über Zureden oder über Seminar oder bla bla. Zuhören geht auch nicht. Es ist ähnlich wie man Schwimmen lernt oder Golfen oder Fahrradfahren. Man kann ewig drüber reden, man kann ewig zuschauen und Bücher lesen, aber man muss drauf sitzen und treppeln. Mhm. Und da wird's, wie beim Fahrradfahren auch, wenn man mal den Trick raus hat und es ist effektiv, wirklich, es ist so ein Gefühl, wenn man es mal raus hat, dann verlernt man das nicht mehr. Es ist wie Fahrradfahren. Ja, okay. Man kommt schneller vorwärts, kann mehr Gewicht draufpacken. Mhm. Ja, man braucht aber ein Fahrrad, also irgendwelche Hilfsmittel brauchst du ab und zu schon, also ja, das ist gut.
Ja, sehr schön. Dann werfen wir gleich einen Blick in dein Buch. Also du hast ja da eine strukturierte Methode zur persönlichen Planung und Zielverfolgung konzipiert. Und es geht darum, eben die Produktivität und die Effizienz im Arbeitsalltag zu steigern, aber natürlich auch die Zufriedenheit, hatten wir ja vorhin schon.
Ja.
Kannst du uns vielleicht kurz die wichtigsten Bausteine dieser Methode vorstellen, dass wir einfach nur mal ein Bild davon haben? Wie das denn aussieht.
Also, wir benutzen das Wort Methode, aber wenn ich ein Buch schreibe von 365 Seiten, da ist viel mehr drin. Das sind viele Methoden drin. Es geht beim Selbstmanagement ja um Denkmuster, die sich verändern sollten, okay? Also es geht um Gewohnheiten, die sich über 2, 3, 4, 5 Wochen entwickeln müssen. Ich muss schlechte loskriegen. Aber es gibt 12 Bausteine. Also wenn ich es vermittle, mache ich 12 Bausteine. Und jeder Einzelne macht mir ein besseres Gefühl, bringt mich voran. Mhm. Okay, ich muss nicht alle 12 machen. Aber wenn ich sage, allen diesen 12 liegt irgendwo in so einem Grundkonzept, sind 3 Grundkonzepte, die wir dort haben, die liegt allen gemeinsam. Und zwar das erste, damals, wo wir mit die Projekt-Tsunamis hatten, haben wir uns überlegt, was können wir denn machen? Was ist denn eine systematische Änderung, die wir daran machen können? Weil wir können nicht durch Zureden oder mach mal, streng dich mehr an. Und haben einfach gesagt, pass auf, wir machen Folgendes. Wir nehmen das, was man aus einem professionellen Management in Unternehmen sowieso kennt oder bei Projektmanagement. Und das sind Reviews und Previews. Periodisch macht man das. Das macht jeder, der ein Projekt macht, der ein Unternehmen führt. Das ist immer eine Entwicklung voran, immer Previews. Und was wir dann gemacht haben, und das war eigentlich so der Game Changer, wir haben gesagt, ja, das macht man im professionellen Management, ist der Kern, periodische Review und Preview. Und das macht jetzt jeder Einzelne mit sich selbst. Und da haben wir einfach gesagt, und dieses persönliche Review und Preview, das nennen wir Smuffen. Mhm. Okay, hat einen Namen, Begriff, wenn man Namen hat, kann man drüber reden, wenn man es hört, Smuffen. Ja, ich gehe offline ein paar Minuten jeden Tag und mache ein Review vom Vortag und stelle mir vor, was soll sein für den neuen Tag. Ich setze mir Dinge in den Kopf. Ich stelle mir Dinge vor, die ich haben möchte. Ja, und das war das Erste. Das haben wir das Erste. Und die Leute haben wir dann quasi gezwungen. Die mussten morgens vor der Arbeit, mussten sie erst einmal reingehen in so einen Raum und mussten sich reinsetzen und erst wohl überlegt und geplant den Tag angehen. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Das war sehr, sehr einfach. Und dann gibt's das haben wir auch morgens gemacht. Das ist etwas, was auch wichtig ist. Je später man am Tag Entscheidungen trifft, Einschätzungen macht, desto schlechter werden sie. Das Referenzbuch ist da von dem Daniel Kahneman, das ist das Nobelpreisträger für Psychologie. Der hat einen Nobelpreis für Wirtschaft bekommen, weil er einfach nachgewiesen hat, wenn man Einschätzungen macht, wenn man Entscheidungen trifft, je weniger Zeit man da verwendet, also wie man es im Tun macht, werden sie immer schlechter. Wenn man es je später am Tag macht auch. Und darum haben wir gesagt, okay, dieses Review und Preview periodisch, macht jeder morgens in Ruhe und dann muss mindestens 5 Minuten nehmen. Mhm. Weil zuerst nach 2, 3 Minuten kickt der Verstand ein. Vorher ist das noch alles Bauch. Ja, und ja.
In diesem Preview des Tages reflektiert man da so die wichtigsten Tasks, die man am Tag schaffen möchte?
Was war? Also erstmal Review mache ich, was war? Mhm.
Also Review und Preview im selben Moment sozusagen.
Erstmal mache ich ein Review. Ich muss ja erst einmal wissen, eine der Grundregeln ist ja, wir können nicht vorhersagen, was ist, was kommt. Mhm. Also wir können es ja planen, aber wir können es nicht vorhersagen. Mhm. Es kommt immer anders. Mhm. Okay, also muss ich mich ja jeden Tag auf die Änderungen vom Vortag wieder einstellen. Mhm. Okay, also das geht ähnlich wie beim Projekt. Projekte kommen ja auch immer anders, wenn man plant. Okay, also macht man erstmal ein Review und schaut, was war denn eigentlich? Mhm. Dann mache ich eine Einschätzung, ich werte das, was da war. Und darauf mache ich, eben ausgeruht morgens mit Abstand, nicht abends noch, mache ich mir ein Bild, was sein soll für den neuen Tag, mhm. für die nächste Etappe. Jeder Tag, jede Woche ist eine Etappe, jeder Quartal, jeder Monat ist eine Etappe. Ähnlich wie man es halt eben dann auch wieder seine Projektfortschritte macht mit Etappen, genau so Sprints und so Geschichten. Das macht man genauso, nur macht man es halt eben auf seinen eigenen Arbeitsbereich. Okay? Und das ist, und was die dritte Säule, neben, dass man es eben morgens macht, dass man Review macht, das ist eben, dass man das, wenn man sich etwas ins Gehirn reinpacken möchte, das den ganzen Tag wirkt, ist es am allerbesten, man macht das haptisch, motorisch. Mhm. Okay, also nicht irgendwie verzettelt auf verschiedenen Applikationen und irgendwie, sondern es sollte eigentlich möglichst mit Stift, wenn man das auf dem Papier macht oder auf einem iPad mit dem PDF, das graviert sich wie ins Gehirn ein. Mhm. Und das wirkt dann wie ein Spickzettel durch den ganzen Tag, muss ich nie mehr hinschauen. Ich programmiere mich morgens, mein Steuerprogramm für das Tag mache ich morgens in diesen 5 bis 10 Minuten. Und dann läuft das einfach automatisch ab.
Also in diesem Preview dann für den laufenden Tag, die Planung, kämen dann so rein die wichtigsten Tasks, die ich erledigen möchte.
Meine To-Dos für den Tag. Okay. Alle To-Dos für den Tag. Okay. Alles, was ich mich hinsteuern muss, mhm. ist drin. Alles, was ich automatisch mache, was sowieso auf mich zukommt, Toilettenbesuch oder irgendwas, E-Mails, da muss ich sowieso machen. Aber ich habe jeden Tag, und später mache ich dann auch als nächstes jede Woche, ich habe jeden Monat, ich habe jedes Quartal ein klares Bild auf einem Blatt, in einer Übersicht, was sind meine To-Dos mhm. für heute, für die nächste Woche. Das heißt, ich habe alles auf einen Blick und dadurch, dass es eben wenn ich es mit der Hand mache, ist das extrem im Bewusstsein mhm. drin. Das graviert sich ein, ich setze mir etwas in den Kopf dabei. Mhm. Und das ist magisch, wenn sich ein Mensch was in den Kopf gesetzt hat, kann ihn niemand aufhalten.
Ja, du hast einen klaren
Plan. Aber wenn er sich nichts in den Kopf setzt, mhm. wenn er einfach nur reaktiv arbeitet, was kommt, dann hat er dieses Hamsterrad-Gefühl. Ja? Wenn er sich dann auch nicht irgendwo aufschreibt, wenn er es nicht irgendwo fix hat, wird er sich ja nie bewusst, was er alles Tolles gemacht hat. Ja? Und das ist das Tollste. Die Menschen fühlen sich besser, nicht weil sie mehr arbeiten, sondern weil sie mehr von ihrer Arbeit erkennen.
Ja. Und es ist ja auch immer ein Proof, dass, was ich schon alles geleistet habe. Ja,
das ist tut gut. Ja, ja. Und das Verrückte ist, sobald die dann sehen, was sie alles geleistet haben, das Tolle ist, die wollen alle noch mehr leisten. Wenn man Erfolg hat, wenn man das Gefühl von Erfolg hat, will man mehr Erfolg. Niemand ist je zufrieden mit dem Erfolg, den er hatte. Die wollen alle schneller laufen. Also man muss eigentlich gar nichts machen. Das ist menschlich in uns drin. Also es ist magisch. Es ist nichts irgendwie, dass man sich dann anschließend quälen muss. Also quälen muss sich dabei keiner.
Gut. Was rätst du denn Menschen? Also ich neige zum Beispiel persönlich dazu, mir immer sehr viel vorzunehmen für den Tag. Und schaffe dann manchmal das aber nicht. Ja, also selbst wenn ich es mir dann vorgenommen habe, ja. Was rätst du denn Leuten, die sich gerne zu viel vornehmen, zu viele Tasks aufschreiben für den Tag?
Einfach weitermachen. Ich mache das auch jeden Tag. Okay. Ich nehme mir jeden Tag zu viel vor.
Okay, einfach dann rutscht das auf, also dann nehme ich es halt für den nächsten Tag mit auf.
Ja, genau. Okay. Also das Wesentliche ist, was wir in Denkmuster, also normalerweise kann man sich ja viel anlesen im Buch, kann die Sachen rausnehmen, aber speziell bei Menschen, die extrem stark, sagen wir so, Richtung Burnout gehen oder völlig überlastet sind, die kommen manchmal aus dem Denkmuster nicht mehr raus, weil da ist die Vernunft ausgeschaltet. Und was wir bei den Leuten machen ist, das Wichtigste ist, dass man sich nicht mehr misst, das ist eine Steuerung der Gefühlslage, dass ich versuche, alles, was ich mir vorgenommen habe, fertig zu machen. Mhm. Das ist das Dümmste, was man tun kann. Das ist toxisch, mhm. okay? Mhm. Ja, wer versucht, alles fertig zu machen, das er sich vorgenommen hat, macht sich nur selbst fertig, mhm. okay? Die Denklogik im Buch ist, dass ich einfach jeden Tag das Bestmögliche aus meinen Chancen mache. Mhm. Dass ich jeden Tag versuche, dass ich das Bestmögliche aus meinen Widerständen, aus meinen Überraschungen mache, dass ich die Skills freue mich an meiner Fähigkeit, gut, mit Überraschungen, mit Querschlägern umzugehen. Aber ich versuche einfach nicht, alles fertig zu machen, sondern ich versuche einfach, das Bestmögliche. Und da mir das systematisch tut, dass man das ja auf dem Papier oder auf dem iPad macht, kann man es ja sehen. Ich habe es wirklich, es geht nicht besser. Und dass man sich versucht, nicht gegen irgendwas zu messen, was völlig absurd ist, da macht man sich selbst kaputt. Und das ist wirklich so. Die Arbeitgeber können da nichts dagegen tun. Dieses selbst verrückt machen, würde man sagen. Ja? Also ich nehme ja, wenn ich habe so im Tag, habe ich so, was weiß ich, 13, 14 To-Dos, 15. Ich mache 55 komplett fertig. Bei 20% sowas, 25 habe ich angefangen. Und 15-20% mache ich gar nichts.
Aber die würdest du dann auch dann entsprechend priorisieren, weil manche Tasks sind ja wirklich dann essentiell, dass die an dem Tag gelaufen, ja? Und manche Tasks sind so nice-to-have-Tasks vielleicht.
Ja, also das ist, bei uns heißt das zeitkritisch und nicht zeitkritisch. Mhm. Also wenn ich in diesen 5 bis 10 Minuten morgens, weil CEO, COO, Abteilungsleiter, Projektleiter, meinen Tagesplan machen muss nach Review, das muss ja schnell gehen, da kann ich nicht mehr bewerten nach Eisenhower oder wie Prinzip, das ist viel zu komplex, das ist was für Akademiker, die Zeit haben. Nee, es geht nur darum, was würde einen Schaden machen und was keinen Schaden. Zeitkritisch heißt einfach, habe ich einen Schaden, wenn ich heute nichts dran tue? Und nicht zeitkritisch heißt, oh, könnte ich auch noch morgen, übermorgen machen. Und was ich mache, ist jeden Tag, und das hat jeder hingekriegt, bislang der gestartet ist, er kriegt die Zeitkritischen hin. Mhm. Aber dieses, was zeitkritisch ist, kann ich nicht entscheiden während dem Tag im Tun, wenn ich im Stress bin, nach Meeting. Ich muss das morgens in aller Ruhe machen, damit ich weiß, das ist tatsächlich das Zeitkritische. Mhm. Ansonsten werde ich mich von irgendeinem Kollegen, der das Ding heiß macht, oder sage, ja, mach das geschwind, etc. Ich lasse mich dann eben völlig verblenden. Das ist das, was halt Kahneman, dieser Psychologe, dieser Nobelpreisträger geschrieben hat. Wir lassen uns quasi dann irre machen. Also unsere Einschätzung ist falsch, okay? Und deswegen muss ich es morgen machen. Zeitkritisch, wenn du abends dann oder wenn du am anderen Tag dein Review machst, Tina, und sagst, weißt, alles zeitkritische, habe ich verfolgt, habe ich das gemacht. Und der Rest, morgen.
Wie schaffe ich es dann? Es gibt ja auch dringende Sachen, die nicht zeitkritisch sind. Wie
dringend? Oh, das kenne ich nicht.
Also das ist, okay. Oder sagen wir so, es gibt doch auch manchmal so Dinge wie, ich möchte gern zum Beispiel noch mehr Sport in mein Leben einbauen, damit ich eben nicht in Burnout rutsche. Das wäre ja keine zeitkritische Sache, die würde aber dann im Zweifel vielleicht hinten runterfallen.
Genau. Und da kommt jetzt dann aber dann dadurch, dass wir genau wie beim Projekt oder bei Unternehmensführung immer Reviews machen, mache ich mich ja dann am anderen Morgen gleich bewusst, dass ich wieder den inneren Schweinehund nicht im Griff hatte. Mhm. Okay? Und wenn ich dann, und dann mache ich mir ein Symbol hinter jedes To-Do, mache ich mir ein Symbol entsprechend, wie ich es verfolgt habe. Nur diese 3. Okay. Mhm. Ja, also Kreuz, 4, ein Haken dran, wenn es gemacht ist, und ein Kreis, wenn ich es nur angefangen habe. Und ich möchte möglichst visuell viele Haken haben und wenig Kreuze. Das ist ganz normal, weil Haken heißt, ich habe Fortschritte gemacht. Okay. Und das ist dann auch ich habe auf meinem To-Do-Plan auch private Sachen, was ich Tolles kochen möchte heute. Mhm. Also es ist ja für mich ein ganzer Arbeitstag. Es ist ja nicht nur 9 bis 12. Und dann, wenn du das hast und du wirst ja dann morgens, wenn du in Ruhe bist, wirst du dann vornehmen, jetzt muss ich vielleicht dieses Sport, du hast dir vorgenommen, ich mache Sport, und dann bringe ich dir, im Buch steht das auch drin, dann musst du einfach, das nächste Mal sagst du vielleicht, jetzt mache ich nicht nur, ich nehme mir vor, Sport zu machen, sondern du stellst dir vor, was für Sport du machst. Du stellst dir vor, wo du am Ententeich hinten im Wald bei Puls 140 durchrennst. Und dann hast du plötzlich das Lust, dorthin zu gehen. Mhm. Wenn du nur sagst, ich mache Sport heute, machst du gar nichts.
Das ist zu unkonkret, ja, genau.
Also wenn du das, in diesen 5 bis 10 Minuten morgen, ist dein Kopf fähig, sich diese Vorstellung zu entwickeln. Und wenn du die Vorstellung hast, wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch tun. Also das ist ganz, ganz simple Geschichten irgendwie. Das haben einfach festgestellt, das wirkt bei jedem, das ist menschlich und du brauchst keinen Trick dafür oder auch keine Methode. Das ist simpel. Mhm. Ja, aber das ist sowas, ja. Also ganz einfache Geschichten.
Genau. Das heißt, wir sind bei dem Tages-Preview, Review, also erst Review, dann Preview. Und dann schlägst du aber auch noch vor, eben Quartal oder wochenweise und Quartal.
Also der große Unterschied, also du hast sofort eine Wirkung, wenn du es beim Tag machst. Mhm. Wenn du diese paar Bausteine, es sind 5 Bausteine für den Tag anwendest, hast du sofort. Aber den eigentlichen speziell, wenn du viel auf der Kanne hast, viele Projekte, du musst ja im Endeffekt, musst du ja deine langfristigen Ziele, deine ganz vielen Projekte, die du hast, deine Entwicklung, deine Verantwortlichkeit, die du vielleicht hast, operativ, die musst du ja alle irgendwie unter einen Sack, unter einen Hut bringen, okay? Und das macht man dadurch, dass man, das kannst du nicht jeden Tag machen. Du kannst nicht jeden Tag überlegen, was hast du dann an dem Projekt? Und das mache ich dadurch, dass ich eine Woche To-Do mache, ähnlich wie Tag, und habe eine Vorstellung entwickle, was soll denn diese Woche sein? Okay? Auf was will ich freitagmittags mit meinen Kollegen anstoßen, stolz sein? Das so ganz lapidare Dinge. Und das entwickelt einen Zug, okay? Das heißt, ich mache einmal in der Woche, mache ich einen Übergang von meinen Langfristzielen, was habe ich alles committed, wo habe ich Ja gesagt, in Meetings drin, ja, was erwarten die von mir? Und dann versuche ich einfach die neue Woche, die ganze Woche, alle 5 Tage, dann versuche ich den Fortschritt zu machen, den ich mir für diese Woche vorgenommen habe. Das heißt also, ich breche Langfristiges runter, erstmal das Quartal, erstmal geht ein Jahr, dann geht es in Quartale, dann geht es in Monate und dann packe ich die Monate in Wochenfortschritte und damit kriege ich quasi eine völlige Integration von lang in Kurzfrist. Ich will als Kurzfristige, lasse ich nicht vernachlässigen. Ich mache einfach das Beste, was sich halt eben der Woche oder den Tag anbietet. Das ist eigentlich der Trick. Es ist nicht, dass ich versuche, etwas reinzuprüpfen oder nee, überhaupt nicht. Es muss locker reinpassen. Wenn es nicht locker in den Tag passt, also ist das, wie gesagt, wenn man krampft, auch Überstunden machen kann jeder Depp. Also das ist wirklich, Überstunden machen ist einfach, ständig verlängert abbleiben. Ja, es hinkriegen, auch mit 40 Stunden oder sowas. Mhm. Das ist das Coole. Das ist das Coole, ja.
Haben wir jetzt schon angeschnitten, meine nächste Frage. Also, was machen denn Menschen für typische Fehler, wenn sie ihren Projektalltag organisieren? Du hast schon gesagt, Überstunden machen wäre sicher nicht das
Wort. Kann ich nicht sagen. Du kannst nicht generell sagen, Überstunden machen sind Fehler. Manchmal ist notwendig, Überstunden zu machen. Wir hatten das meist bei uns, was weiß ich, kurz vor, wenn du ein Produkt nicht vor den Ferien freikriegst, dann verlierst du plötzlich 2 Monate, 3 Monate. Weil einfach und da ist okay, wenn eben die Projektbeteiligten auch mal 50 Stunden arbeiten, ist das, also ich kann das nicht grundsätzlich sagen. Was ich einfach als grundsätzlichen Fehler nennen kann, die überlasten sich vollkommen. Also Menschen, es klemmt nicht zu wenig vornehmen, sondern die wollen die Welt an einem Tag retten. Okay? Und was ich vor allen Dingen sehe, ich sehe, dass diese Outlook-Planungen, das ist immer nur Eintagspflegenplanung, immer nur ein Tag. Mhm. Es fehlt Übersicht. Mhm. Also das ist das Gefühl. Aber das liegt einfach, weil die Planungsplattform überhaupt nicht dafür gemacht ist, längerfristig zu planen. Und dann hat man immer, da geht man praktisch wie eine Eintagspflege in jeden Tag rein. Und da man ja keine längerfristige Perspektive hat, versucht man, die Welt an einem Tag besser zu machen. Das geht nie. Ja, und ich habe einfach sehr, dass Montag, Dienstags, wenn Leute Wochenplanung anfangen, das sind die Tage, sind vollkommen überladen. Donnerstag, Freitag ist fast nichts mehr drin. Mittwochs vielleicht noch ein bisschen was. Und ich sehe die ersten 1-2 Wochen, wenn sie dann einschwingen, dass die Menschen sich quasi Montag, Dienstag dermaßen selbst übernehmen, dass sie mittwochs schon so müde sind, dass sie Donnerstag nur noch aufs Wochenende warten. Und freitags sind sie froh, wenn sie die Tür zumachen können. Und montags wollen sie gar nicht mehr in die Firma. Aber das ist oftmals einfach nur keine Fähigkeit, eine Vorstellung zu entwickeln, dass diese Arbeit sich über 5 Arbeitstage verteilen kann. Hm. Dass ich ein Gefühl habe, wie so eine Relais, wo ich fahre ich dahin, da komme ich die hoch, da geht's einen Berg. Und wenn ich das habe, ändert sich alles. Hm. Das ist wie wenn ich anstatt blind fahre, dass ich dann meine Augenklappen wegnehme. Ja, das ist wirklich cool. Und ich kriege auch automatisch mehr Langfristiges in die Woche rein. Das ist ganz komisch, wenn ich sie dann besser befühle die Woche. Das ist das Befühlen von Wochen, das ist cool. Hm. Ja, und nicht einfach sich dann mit irgendwelchen Opportunitäten zunageln lassen. Ja. Hm. Natürlich, der Kopf sagt ja immer, wenn du was gemacht hast, es war jetzt wichtig und das. Hinterher sagt dein Kopf immer, du hast das Richtige gemacht. Das ist dieser Selbstbetrug, der in unser Kopf eingebaut ist. Ja, aber Selbstüberladung, das heißt, ist das Schlimmste.
Um auch nicht mehr so in diese Reaktivität zu rutschen, ist diese langfristige Planung eben auch wichtig.
Ja. Also eine Woche macht einen riesen Change, weil du plötzlich eine andere Perspektive hast von diesen meisten Outlook-Tagesplanungen. Ja. Hast du eine Vor- und du weißt vor allen Dingen, Du gehst dann am Wochenanfang, gehst du dann deine ganzen Projektcommitments durch. Wo hast du denn Commitments gemacht? Und dann kriegst du ein Gefühl, wenn du nicht nur 1 oder 2 Tage alles reinpackst, ist das plausibel? Okay? Macht das Sinn? Ich kann nicht, wir können nicht planen, was sein wird. Oder das kommt ganz anders. Aber ich kann einfach nur eine Plausibilität reinbringen. Mhm. Und wenn ich schon in eine Woche reingehe, ich stelle gar nicht fest, dass was ich alles kommuniziere, völlig unplausibel ist, dann muss ich irgendwo, die ganze Woche habe ich ein komisches Gefühl. Aber stell dir vor, du gehst in der Woche rein und sagst, nee, ist plausibel, was ich heute mache. Und wenn etwas nicht plausibel ist, kannst du es dem Projektleiter oder auch melden, dann kann er sich darauf einstellen. Ansonsten hast du die Woche später, machen deine Kollegen drauf und dann musst du wieder irgendwelche Ausreden erfinden und was weiß ich, Kind krank geworden oder irgend. Der Kopf erfindet 1000 Ausreden, aber es hilft ja nichts. Man weiß ja trotzdem für sich, dass man eigentlich blind reingefahren ist, mit Vollgas, etc., gute Wille. Aber wenn es sich verteilt über die Woche, merkt man plötzlich, oh, ja, das könnte funktionieren. Oder da passt ja auch noch was rein hinten. Plötzlich kriegt man mehr hin, ohne dass man sich jetzt mehr krampfen muss. Mhm. Das ist das Coole. Das muss locker laufen.
Würdest du dann eben auch empfehlen, den Outlook-Kalender dann vielleicht so zu nutzen, dass man das eben die Wochenplanung sich schon so blocker reinmacht? Oder ich meine, du hast ein eigenes System, das weiß ich. Du bietest ja selber ein System an.
Also Outlook ist ein Termin. Mhm. Outlook ist eine E-Mail und ein Kalender. Wenn ich ihn dafür nutze, dafür ist er gemacht. Dafür bewirbt ihn auch Microsoft. Es gibt Sekretärinnen oder einfach Sachbearbeiter, die können damit auch einen Tag organisieren. Aber niemand behauptet, auch nicht mal Microsoft, dass das ein Planungstool ist.
Ja, klar, genau.
oder als Selbststeuerung dient. Ich meine, Outlook ist ja eine Fremdsteuerung durch die E-Mails, die reinkommen. Also eigentlich ist das nicht gemacht dafür. Und was die Menschen versuchen, krampfhaft mit dem alles zu machen und dann versuchen sie noch die ganzen X-To-Do-Apps und alles mögliche ineinander zu bringen und im Endeffekt blicken sie nicht mehr durch.
Weil unser Kopf gar nicht mehr gemacht ist. Ja,
teilweise. Es ist nicht überschaubar, es ist nicht übersichtlich, es ist nicht verbindlich, ja, und das ist das Gefühl, oh, wo ist denn das, wo kriege ich denn über, das ist das, was dann, ja, man hat keine Lust mehr zu arbeiten.
Mhm. Okay. Mhm. Die Planung selber würdest du empfehlen, auf einem Papier zu machen, ja, gerade die Tagesplanung?
Also auf bitte Stift, das kannst du auch mit dem iPad machen. Es gibt alle, die machen das iPad, aber
Stift. Es geht um Stift.
Am Ende gehen die meisten, also 90% gehen auf Papier, auf Templates zurück, weil sie einfach dann einfach ungestörter sind. Mhm. Aber wenn du IT-Projektleiter bist und gehst zum Kunden oder sowas, kannst du nicht mit einem Papier kommen, dann machst du halt auf dem iPad. Mhm. Und PDF geht ja genauso. Mhm. Also wichtig ist, dass man es haptisch, motorisch macht. Mhm. Man kann dann unheimlich dann auch mit Symbolen arbeiten. Und man kann ein Bild zeigen. Jeder Tag hat ein eigenes Bild, das sich in deinem Kopf abspeichert. Mhm. Wie ein Spickzettel. Mhm. Das kriegst du nicht hin, wenn du irgendwelche Tagen bedienst. Und vor allen Dingen, wir haben morgens 5 bis 10 Minuten Zeit. Wie sollst du das hinkriegen, wenn du da X-Apps bedienen musst und hin und her machen und hacken musst? Und das muss in der U-Bahn passieren. Das muss überall passieren. Das kannst du nicht abhängig machen, ob du dann 2, 3 Bildschirme hast, wo alles dann gleichzeitig hast. Das ist einfach nicht gemacht für persönliche Selbststeuerung. Mhm, mhm. Ja.
Wie lässt sich denn die Methode aber dann in so einen Remote-Arbeitsalltag integrieren? Also im Endeffekt macht es ja keinen Unterschied, oder? Ob ich jetzt remote arbeite und mich plane oder ob ich vor Ort bin und plane.
Also die Frage, auf die habe ich ja gewartet irgendwie. Ja. Pass auf. Egal wie du arbeitest, wenn du Zeit hast für eine Zigarettenpause oder Kaffeepause, kannst du das machen, weil länger geht's nicht. Mhm. Weil wenn es länger geht, macht's keiner mehr. Mhm. Das ist das Verrückte. Also wenn man einen Kaffee trinken kann dabei, dann Tee und kann dann hat man auch Entspannung, dann macht man morgens. Man soll es ja auch ein Ritual machen. Das wird ja dann am Ende dieses morgendliche Review und Preview wird ja wie das Zähneputzen, wie Morgenhygiene. Mhm. Wer geht denn aus dem Haus, ohne sich zu rasieren, zu kämmen etc. Und die Menschen, die das mal angefangen haben, ja, die machen das einfach wie so eine professionelle Morgenhygiene, okay? Und dann haben sie halt eben einen Kaffee, trinken sie dabei, oder ich trinke einen Tee dabei, je nachdem. Und das integriert sich überall hin. Das kannst du auf der Straße machen, fährst du in eine Pommesbude oder einen Kaffee rein, ja, weil du brauchst keine Infrastruktur, du störst niemanden, etc. Mhm. Ja. Und wenn du das halt eben dann in manche Cafés darfst du gar nicht mit Laptop arbeiten, aber du kannst immer mit einer Mappe reinsetzen oder einem iPad oder mit so einer Ringmappe und kannst jetzt immer machen. Das ist im Gegenteil, das kommt sogar gut an. Ne? Mhm. Wenn du da reinschützt und anfängst zu klackern, wie so eine Tippse, die dann auf dem Rechner rumtickt, das kommt ganz schlecht an. Das will keiner haben. Mhm. Ja, aber das passt überall rein. Mhm.
Wir haben ja vorhin gesagt, wir haben die Liste dann, die Tagesliste und was man schafft, schafft man, ja. Das heißt, man muss also auch keinen keine Angst vor so Ad-hoc-Anfragen bekommen, weil das ist ja dann oft so, wenn du sagst, ah, du hast jetzt so einen schönen Plan gemacht und jetzt kommt jemand und will was von dir, was du noch heute irgendwie abliefern sollst. Was rätst du Menschen, wie gehst du damit um mit so Ad-hoc-Anfragen?
Also grundsätzlich ist die Grundhaltung, ich lasse niemand hängen, der von mir abhängig ist. Okay, also ich werde niemanden schaden. Weil die grundlegende Idee im Buch, was im Buch schreibt, ich versuche die Wertschätzung meiner Umgebung zu steigern. Mhm. Okay, also werde ich ja niemanden hängen lassen, der von mir abhängig ist. Okay, aber das heißt, ich werde dann genauso fragen, wie wenn ich es mir selbst ein To-Do mache, ist das zeitkritisch oder nicht zeitkritisch? Okay, also wenn es nicht Zeit, wenn der kommt und macht etc., ich mache einfach, wenn er wirklich von mir abhängt, werde ich ihn niemals hängen lassen. Mhm. Da bin ich stolz, dass ich jemand helfen konnte. Mhm. Aber, wenn es nicht zeitkritisch ist, werde ich das auf meine Wochen, also auf mein Wochensammelblatt nehmen. Mhm. Okay? Ich sammle das versuche ich dann immer in gewisse Themencluster zu packen. Und dann, was weiß ich, beantworte ich die Fragen vom X einmal, Punkt in der Woche oder zweimal die Woche. Mhm. Dann sage ich zu dem einfach, jawohl, okay, du hörst von mir nächsten 3 Tagen. Okay? Das Vorteil ist, er hat eine klare Aussage, okay, er ist gut, ich habe keinen Druck, jetzt geschwind irgendwas zu machen und er wird sich versuchen, selbst zu helfen. Also es kommt weniger Anfragen rein. Mhm. wenn du nämlich anspringst auf diese Dinge, kommen sie immer mehr, das spricht sich rum und es ist nicht die Wertschätzung, die steigt bei dir, sondern die werden dich wie einen Fußableger benutzen, okay. Wenn du aber zu dem sagst, pass auf, du kannst damit rechnen, ich habe es geplant, am Donnerstag hörst du von mir. Alleine schon der Aussage, ich habe es geplant, du hörst am Donnerstag. Dann wird es natürlich am Donnerstag zeitkritisch, weil du hast versprochen. Ja. Das ist dann wiederum etwas, ein Schaden von deiner Glaubwürdigkeit, wenn du es nicht machst. Mhm. Dann hast du dann an dem Tag hast du dann ein zeitkritisches To-Do drin. Mhm. Okay? Aber das bringt extrem viel Druck raus. Ich kann Dinge zusammenfassen. Das ist, ja, und ich hole mir dann nicht, wenn du gleich anspringst, die meisten springen gleich an, damit sie es nicht vergessen. Okay, und das ist das Schlimme, wenn du das machst mit diesem strukturierten, jeder Tag hat ein Blatt, jedes Woche hat ein Blatt, dann kannst du nichts mehr vergessen. Mhm. Das heißt, dieses Gefühl, nichts mehr vergessen zu können, ist mega cool. Mhm. Du kannst alles machen, aber du kannst nichts mehr vergessen. Das ist cool, wenn man so eine Systematik hat.
Mhm. Welche Werkzeuge oder Routinen brauche ich denn, wenn ich jetzt motiviert bin, das also wirklich effektiv zu arbeiten? Also du sagst, diese Blätter oder das iPad, also die Tagesplanung.
Das Wesentliche ist, dass du brauchst nicht mehr Werkzeuge.
Okay.
Also normalerweise ist das Problem eher, dass Menschen viel zu viel Werkzeuge einsetzen. Also das Wort Tools reimt sich auf Fools. Ja. Also das Wichtigste ist, dass man sich auf seinen eigenen Verstand verlässt. Okay. Das ist das Einzige, was dir hilft. Okay. Das sind diese 5 bis 10 Minuten morgens, wo ich mich dazu bringe, nicht aus Bauch, Intuition, Anschein, sondern ich nehme mir die Zeit, zur Vernunft zu kommen. Mhm. Okay? Der Kahneman, dieser Nobelpreisträger, da sagt er, ja, da brauchst du halt einige Minuten dafür, bis unser Kopf in Vernunftmodus kommt. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was man machen sollte, wenn man sagt, ich möchte jetzt was ändern. Ich verlasse mich jetzt auf meinen Verstand. Und da überlege ich zum Beispiel auch, ist das überhaupt notwendig? Ist dieses Thema zum Beispiel der Anschein, alle Leute nutzen digital und irgendwo, auch Kahneman hat das gesagt, wenn du was oft genug hörst und siehst, glaubst du daran. Mhm. Es ist faktisch, gibt es keinerlei wissenschaftliche Fundlage, dass das irgendwas mit der Produktivität steigert. Die heißen zwar alle Produktivitätstool etc. Das heißt, ich lasse mich einfach mal aus und sage jetzt einfach mal, was brauche ich denn wirklich? Mhm. Okay, was kann ich weglassen? Weglassen ist immer gut. Ja? Und dann verlasse ich mich einfach auf meinen eigenen Verstand. Aber den muss ich einfach ein paar Minuten laufen lassen. Und ich darf nicht mehr Entscheidungen, mache ich das, mache ich jenes, zwischendurch im Flow machen. Wenn ich es im Flow mache, mache ich es falsch. Okay, dann kommt es nicht gut. Okay, sobald ich das mache, dass ich es eben an einer Stelle mache, diese 5 bis 10 Minuten, ist wie wenn du beim Projekt, statt dass ein Projekt-Review-Meeting, ja, jedem hinlaufst und hektisch machst, und das musst du auch noch machen, der wird ja verrückt werden. Aber jeder versucht das für sich privat irgendwie, so zwischendrin mal, ja, wenn du das aber in einem Satz machst, 5 bis 10 Minuten, eine Woche geht dann vielleicht 20 Minuten, 25, aber das ist, am Endeffekt ist es pro Woche, braucht das für einen Projektleiter 40 Minuten plus minus 5. Ja, das ist so das Übliche. Habe ich Abteilungsleiter, ist er noch Abteilungsleiter, Bereichsleiter, braucht 10 Minuten mehr. Ist er Geschäftsführer, braucht er für die ganze Woche, Wochenplanung, Tag, braucht er vielleicht 60, 65 Minuten. Und dann ist er super gut ausgeregelt. Und wenn er Geschäftsführer ist, kann er normalerweise mit 45 Stunden nach Hause gehen. Mhm. Also 60er arbeiten immer keine, 55er auch nicht. Also das Wesen, ich kriege die alle runter unter 50. Und dann ist Familienleben ist gut, alles ist gut. Die Mitarbeiter haben einen entspannten Chef. Das ist auch gut. Dann ist das Werk da auch Wunder. Mhm. Ja, und das Wesentliche ist einfach, dass man das in der Zeit hinkriegt, dass man als Mensch noch gut fühlt.
Wenn du mit den Leuten arbeitest, geht es dann vornehmlich um die Arbeitswelt oder regst du die Leute auch an, ihre privaten Sachen ähnlich zu planen oder würdest du das auf einem separaten Blatt dann machen?
Nee. Das Leben, das Arbeitsalltag ist ein Blatt. Hm. Und das sind die Privatsachen genauso drauf. Man kann nicht getrennt machen. Hm. Ja, das ist Medien zu trennen und dann hat man da eine App und das funktioniert nicht. Ich muss meinen Tag wie ein Bild vor mir sehen. Und es ist so, jeder Tag für mich ist wie ein Bild, das ich mir einpräge. Ja, und jeden Morgen freue ich mich und schaue das Bild nochmal durch. Ich habe was für mich festzuhalten vom Tag vorher. Die meisten Menschen wissen ja nicht mehr, was war morgens und gestern. Das ist ja schon wieder alles weg. Das ist das, wie wenn es nie gewesen wäre. Aber wenn ich ein Bild habe, ist das magisch. Und das habe ich halt eben auch noch von einer Woche etc. Das wirkt einfach mega cool. Also
komme zum Schluss, wenn jemand nur einen ersten kleinen Schritt jetzt machen möchte, weil er den jetzt inspiriert ist von dem Podcast und deinen Ausführungen, was wäre so der erste kleine Schritt, also so eine Art Arbeitsanweisung von dir?
Also ich habe euch ja schon gesagt, das mit dem zeitkritisch, nicht zeitkritisch, das ist normalerweise schon ein Game Changer. Manche Leute haben gesagt, allein das hat mir jetzt so viel gut getan, okay? Oder dieses Thema, ich messe mich nicht mehr, alles fertig machen, dann fühle ich mich schlecht, sondern habe ich das Bestmögliche gemacht? Mhm. Ja, würde ein anderer, der aus dem Kopf hat wie mich auf der Schulter, hätte da wesentlich mehr machen können? Und im Augenblick, wenn ich sage nein, kann ich mich gut fühlen. Also das sind so Kleinigkeiten, wo ich einfach meine Denkmuster ändern kann. Das war schon ein Schritt. Aber wenn du sagst, einen richtig messbaren oder einen greifbaren Schritt, dann würde ich euch empfehlen, legt ein Konto auf unserer App an. Wir nutzen zwar Stift und Papier primär, aber wir haben alles über eine Webplattform. Das Coaching läuft alles über eine Webplattform und wir haben ein E-Coaching, also ein automatisiertes Coaching. Da kann man sich auf der Coaching-Plattform, die heißt smoff.ch, also smoff.ch, da kannst du dir ein Konto einrichten. Da kriegst du einfach jeden Tag, jeden Morgen diesen Anstupser, in diesen Review- und Preview-Modus zu gehen. Also das ist das. Und von dort aus, wenn du mal mehr zur Vernunft kommst, mehr zur Ruhe, wenn du mal wohl überlegt und geplant deinen Tag reingehst, dann ergibt sich alles andere, was du noch brauchst, dann Verbesserung automatisch. Dann kannst du sagen, okay, ich nehme jetzt, du kannst, mein Buch ist sogar im Web lesbar, dann nehme ich jetzt ein oder zwei Sachen raus, reicht mir das, fühle ich mich jetzt cool und wenn du dann cool fühlst, dann reicht ja dein Selbstmanagement aus, um dich auszubalancieren, brauchst du nicht mehr. Mhm. Das ist also, aber der Anfang ist immer, ich würde empfehlen, auf smoff.ch zu gehen, ein Konto anzulegen und dann kriegst du einfach mal den Anstoß, dann kommst du überhaupt, jeden Tag bringt dich die App in diese Modus rein und dann ändert sich viel und dann ändert sich Denkmuster.
Und du bietest ja auch so kostenlose Webinare an, wo man auch noch ein bisschen Input aufnehmen kann, richtig?
Du kannst, wenn du tatsächlich entschieden hast, jetzt willst du tatsächlich weg von den, was weiß ich, X-To-Do-Listen und so, sondern du möchtest tatsächlich mal so eine diese strukturierte Selbststeuerung-Templates benutzen oder willst du auch darauf einlassen, mit Stift dich zu steuern, dann ist einmal im Monat, mache ich abends 16.30 Uhr zwei Stunden so einen Abendworkshop. Da kannst du dann anschließend dich sofort nächsten Tag anders steuern. Das wird sofort, also bei uns geht es immer gleich sofort. Wir reden nicht über Dinge und dann wird mal diskutiert, sondern das sind alles Dinge, die sofort umsetzbar sind. Das sind 5 Hacks, kannst du sofort umsetzen. Ja, und das könnte man dazu kommen. Einmal im Monat mache ich das für meine normalerweise Buchleser oder Buchkunden oder Buchinteressenten und helfe denen noch mit ein paar Hintergrund, da sind halt ja 2 Übungen dabei, dass man es einfach mal durchspielt, eine Übung, die jeder verstehen kann. Ob ich jetzt Chef bin, Projektleiter oder Mitarbeiter, die versteht jeder, das ist ein Student oder sowas, das kann jeder mal sich nachvollziehen und das kann man auch machen. Einmal im Monat, jetzt am 3. November ist jetzt die nächste, dann mache ich das einfach wer Lust hat, am Geld soll es nicht scheitern. Mhm. Ja, das, deswegen mal das kostenlos.
Genau, wenn es besonders komplex ist, kann man bei dir ja auch 1:1 Coachings buchen. Also wenn man das Gefühl hat, man möchte richtig supported da nochmal werden.
Ja, ja. Also wenn einer merkt, die Bausteine, die ich jetzt habe, die ich jetzt für umgesetzt habe, die reichen nicht. Ich meine, das ganze Buch hat 365 Seiten. Wir können den gesamten Buchinhalt 1:1 rüberbringen über 3 Etappen von 4 Wochen oder sowas. Mehr gibt's nicht. Also dann hast du das gesamte Buch, aber da hast du wirklich dein Worst-Case-Szenario mit 3 Kindern zu Hause, die Frau arbeitet auch Vollzeit, du hast Projektleiterverantwortung und auch gleichzeitig Profit-and-Loss-Verantwortung. Also da hast du ganz, ganz viele Programme. Es ist bisher jeder, der die Buchinhalte umgesetzt hat, happy rausgekommen. Mhm. Es wirkt immer, weil es menschlich ist. Mhm. Ja, aber die meisten brauchen einfach nur den Start am Anfang. Die Kleinigkeiten, das sind Dinge, die einfach mit so einem Denkmuster vielleicht mal falsch drin waren. Man hat sich Dinge falsch angewöhnt. Man hat überhaupt gar keine Anleitung gehabt im Selbstmanagement, nirgendwo. Ja, man hat zwar dann drüber diskutiert und gehört, aber keiner hatte gesagt, wie es machen soll. Und eigentlich die meisten, also ich würde mal sagen, 80% brauchen kein 1:1 Coaching. Mhm. Die sind alleine schon happy, indem sie einfach nur manches nachmachen oder die Templates nutzen. Mhm. Und dann merkt sich, oh, jetzt haben sie schon verstanden, ja, dass sie halt eben nicht mit 1000 Apps und Tools sich versuchen zu steuern. Das ist halt eben eher Glaube, dass das tatsächlich bei irgendjemand funktioniert. Mhm.
Ganz kurz für alle Hörer, wir werden den Link zu dem Buch in Webformat in die Shownotes packen.
Ja, gerne.
Wenn Sie gerne das als PDF lesen möchten, dann können Sie mich gerne anschreiben, tinac@theprojectgroup.com. Dann würde ich Ihnen einfach nochmal die PDF-Version zuschicken. Das wollte ich nur noch gesagt haben, bevor wir jetzt hier dann gleich enden. Letzte finale Frage. Was wünschst du dir, wie sich das Thema Selbstmanagement in den nächsten Jahren in Unternehmen und Projekten entwickeln sollte? Was ist deine Vision?
Also ich sehe, was für tolle Wirkung es hat, wenn man es manchmal auch nur ein klein bisschen verbessert. Und ich möchte gerne erreichen, dass Selbstmanagement eben nicht eine Privatsache ist, die zufällig irgendwie entsteht, dass einer Heftchen liest und von dem und rumprobiert, sondern dass jeder, wenn er will, es einfach mal lernen kann, so wie man schwimmen lernt. Schwimmen lernt man ja auch nicht zufällig, indem man jemanden reinschmeißt oder wenn Hochwasser ist, sondern man macht das so. Und dass das einfach Teil einer beruflichen Ausbildung ist, dass man mal die grundlegenden Dinge, dieses tägliche Review, Preview, ob man es jetzt digital macht, aber überhaupt mal diese Grundidee zu haben, dass man es mal gespürt hat, das wünsche ich mir, dass das normal wird, weil dann haben wir weniger Gestresste, wir haben weniger Leute, die Ausreden erfinden müssen bei Projekten, wir haben weniger Verzweiflung, wir haben mehr Fortschritt. Es ist für alle, es verliert da niemand was, aber es wird momentan, wie heißt es, Privatsache, Selbstmanagement, was heißt denn das Problem irgendwie? Ja, jeder macht so, als ob er es drauf hätte. Aber im Endeffekt ist ein Drittel der Menschen sind aktuell gemäß den Studien kritisch gestresst und oder mental erschöpft. Das kann ja nicht normal sein, dass man praktisch Behinderte im Arbeitsalltag hat, die andere behindern irgendwie, ja, ob es im Projekt ist oder im Operation, und dass man nichts dagegen macht, weil, wie gesagt, man kann nicht einfach drüber reden oder Briefe schreiben oder Seminare machen. Das ist wie ein Schwimmseminar ohne Schwimmbad, das geht ja nicht, oder Golfseminar ohne Golf. Und das ist das, würde ich mir wünschen, dass man diese praktische Förderung, dieses Training on the Job, wenn es notwendig ist, auch anbietet. Weil es ist im Buch drin, es ist keine schwarze Magie, es ist inzwischen belegt, es ist nicht schwer.
Sehr schön. Ich würde die Worte so stehen lassen. Gerne. Vielen Dank, Jürgen, für deine Zeit, für die Arbeit, die du hier leistest, ja, dass wir alle gut durch die Tage kommen. Genau. Und würde mich freuen, mal zu einem anderen Thema nochmal dich wieder einladen zu dürfen.
Hey, ich würde gerne kommen.
Gut,
gerne.
Machen wir.
Das ist ich brenne für das Thema, ja, und ich finde es so toll, wenn Menschen am Ende mehr Lebensgenuss haben, das Arbeitsleben genießen können und von diesem Idee wegkommen, das ist eine Plagerei und hoffentlich ist bald Wochenende etc. Das ist eigentlich schon schön, wenn es Wochenende ist, aber es sollte nicht wie so ein Rettungsanker.
Ja. Ja.
Okay, also dann, Tina, es hat mich gefreut.
Mich
danke
auch,
dass du mich hattest heute.
Gerne, tschüss.
Ja. Tschüss.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.